herzlich willkommen bei meinem Podcast Gemeinsam durch die Psalmen. Heute Folge 5, Psalm 5.
Ist Gott ein Feind der Übeltäter? Stößt Gott die Gottlosen von sich weg? Bringt Gott die Lügner um? Das sind alles Aussagen, die in diesem Psalm 5 drinstehen. Und es ist schon ein bisschen krass, was hier der David für Aussagen macht und was hier in der Bibel steht. Und damit möchte ich auch ein paar Gedanken einfach, eine gute Gelegenheit, ein paar Gedanken auch mit euch mitzugeben, mitzuteilen. Wie lesen wir die Bibel? Wie gehen wir mit solchen Passagen auch um, wo auch Dinge drinstehen, die dann ja schon manchmal harter Tobak sind, könnte man sagen. Also wo man das schon dreimal schlucken muss, wenn man das dann so hört. Und da ist es auch eben wichtig, dass wir verstehen, wie gehen wir damit um, wie lesen wir das, wie verstehen wir das und wie legen wir es aus. Aber ich würde sagen, wie wir das immer machen, zu Beginn lesen wir den Psalm uns durch. Psalm 5, Abvers 1. Dem Vorsänger mit Flötenspiel. Merkt ihr, gestern waren die Saitenspieler dran, heute sind die Flöten dran. Also da waren immer auch solche Anweisungen für die Leute, die Musiker, die diese Psalmen ja auch in der Hütte David, so wie wir es gestern auch, wie ich das erklärt habe, die diese Psalmen dort gesungen haben. Ein Psalm Davids. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen. Höre auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Okay, jetzt habe ich ganz vergessen, euch hier den Text auch zu zeigen. Wir sind jetzt hier bei Vers 5 gerade gewesen. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hast alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne deinen Weg vor mir. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges. Ihr Inneres ist voll Bosheit, ihr Rachen ein offenes Grab, mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, o Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge, verstoße sie um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie haben sich gegen dich empört. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen, und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Ja, also, da gab es schon ein paar sehr krasse Aussagen in diesem Psalm. So, die Lügner sollen vertilgt werden, Gott hasst die Übeltäter, ja, so hier, und die Lügner werden vertilgt, dem blutgierigen Falschen verabscheut der Herr, sprich sie schuldig, o Gott, ja, lass sie fallen durch ihre Anschläge, verstoße sie um ihrer vielen Übertretungen willen und so weiter und so fort. Also schon ziemlich krasse Aussagen, die hier drin stehen. Und das ist natürlich jetzt erstmal, wie ich schon vorhin sagte, starker Tobak. Wie ist das denn zu verstehen? Wir sprechen ja immer davon, dass Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein liebevoller Vater. Und als Jesus kam, hat er uns Gott gezeigt. Jesus Christus ist der, der uns Gott offenbart. Ich möchte euch dazu eine Stelle zeigen aus dem Hebräerbrief, und zwar Kapitel 1, ab Vers 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten, also das wären auch die Zeiten von David zum Beispiel, ja, auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Der David selber ist ein Prophet, er hat viel prophezeit, ja, und er ist selber einer von diesen Vätern, ja. Und der Schreiber hier vom Hebräerbrief sagt, Gott hat in der vergangenen Zeit, und er redet hier ganz klar vom alten Bund, ja, im Hebräerbrief finden wir immer wieder diesen Hinweis oder diesen Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Bund. Und deswegen redet er hier, fängt er so an und sagt, ja, damals war das so, Gott hat auf vielfältige Weise und auf vielerlei Weise hat er zu den Vätern geredet, durch die Propheten. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also vor vielen Zeiten oder in den vergangenen Zeiten hat Gott auf vielfältige Weise, auf vielerlei Art hat er zu den Vätern geredet. Jetzt, in diesen letzten Tagen, sagt der Hebräerbrief, hat er nur noch eine Art, wie er spricht. Und das ist durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Dieser, das ist Jesus, ja, der Sohn, durch den Sohn, er redet nur noch durch den Sohn in diesen letzten Tagen, ist übrigens eine Bestätigung von dem, was Jesus selber gesagt hat oder vielmehr erlebt hat, was der Vater gesagt hat. Ihr könnt euch erinnern, Jesus ging auf diesen Berg der Verklärung und drei der Jünger gingen mit ihm und plötzlich stand Mose und Elia neben ihm, ja, und dann hatte Petrus gesagt, wollen wir nicht hier Hütten bauen? Das ist doch ganz toll jetzt hier. Mose hier, Elia hier und jetzt auch noch und Jesus hier, das ist ja super. Und dann kommt dieses Licht vom Himmel und so, man könnte fast sagen, wie ein Spot, der auf Jesus kommt. Jesus beginnt zu leuchten. Sein Angesicht, heißt es, leuchtete. Und dann sagt der Vater im Himmel plötzlich eine Stimme aus dem Himmel und da kommt wieder diese Aussage von Gott, wie schon bei der Taufe, und er sagt, dies ist mein geliebten Sohn, ihn hört oder auf ihn hört. Also was sagt Gott hier auf sehr diplomatische Weise? Da ist Mose, das Gesetz, da ist Elia, die Propheten, und immer wieder begegnen wir diesen Begriff, das Gesetz und die Propheten, ja, das, die Tora, aber auch die anderen Bücher, die im alten Bund als Wort Gottes angesehen wurden, ja, das Gesetz und die Propheten, ja, sind hier vertreten. Mose steht hier für das Gesetz, Elia steht hier für die Propheten, und so auf ganz diplomatische Weise sagt der Vater vom Himmel her, also hört nicht mehr auf Mose, hört nicht mehr auf Elia, sondern hört auf meinen Sohn. Und das ist das, was eigentlich hier der Hebräerbriefschreiber genau auf dieselbe Weise hier sagt. Ja, früher hat er auf viele Art und Weise hat Gott geredet, durch das Gesetz, durch die Propheten. Aber jetzt, in diesen letzten Tagen, spricht er durch den Sohn. auf ihn hört. Ja? Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Der Ausdruck seines Wesens, das heißt also, Jesus Christus, der Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben von allem, durch den er alles geschaffen hat. Also interessanterweise ist das nicht nur jetzt bis jetzt war das Gesetz und die Propheten und ab jetzt ist der Sohn. Nein, er sagt, der Sohn ist vor allem. Ja? Durch ihn hat er sogar die Welten geschaffen. Ja, und er hat ihn zum Erben eingesetzt für alles. Ja. Und er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, in dem Alten Testament, wenn wir in dem Alten Testament lesen, wir müssen immer das durch eine Brille sehen. Und zwar müssen wir von jetzt in die Vergangenheit lesen, durch den Blickwinkel von Jesus Christus. Also, weil Jesus Christus ist die ultimative, die letztendlich gültige Offenbarung Gottes. Er ist der Ausdruck seines Wesens. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und jetzt redet Gott nur noch durch ihn. Ja? So, aber nicht nur jetzt, sondern schon von Anfang an war er der Erbe von allem und durch ihn ist alles geschaffen worden. Wie soll ich das jetzt verstehen? Was ist denn jetzt, wenn ja, wir da in der Bibel etwas lesen, wie jetzt im Psalm 5, wo plötzlich Gott so rachsüchtig ist und wo er die Lügner vertilgt und die Blutgierigen und Falschen verabscheut und so weiter. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie lesen wir das? Das ist eine ganz wichtige Frage und ich will versuchen, mit euch dem ein bisschen auf die Spur zu kommen heute Abend. Denn wenn man das so liest, dann, und ich meine, das ist ja die Bibel, ne? Das ist ja Gottes Wort und das steht ja da drin, ja, und deswegen kann man da schon manchmal dann so ein bisschen, ja, Bammel kriegen oder die Schiss kriegen, weil, ja, wenn jetzt Gott so krass ist, dass er die Leute verstößt wegen der Übertretung willen, viele Übertretungen, ja. Ich habe auch viele Übertretungen in meinem Leben, ja. Oder jemand anders vielleicht, dann könnte man denken, wow, Gott ist wirklich auf Rache aus, er bestraft, er stößt weg und so weiter. Steht ja hier, ja, steht ja in der Bibel und ist ja das Wort Gottes und das ist auch ganz wichtig. Bei allem, was ich jetzt auch sagen werde und wie ich das erklären werde, ist es ganz wichtig, trotzdem oder überhaupt zu verstehen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Ja? Auch wenn ich jetzt hier dann versuche, euch zu erklären, wie gehen wir damit um. Okay, bevor ich das tue, möchte ich nochmal kurz auf den Wunsch von jemandem das erklären mit den verschiedenen Farben, die wir benutzt haben. Ich habe gesagt, ihr könnt in der Bibel euch gewisse Sachen anmarkern und anmalen. Ich habe das am ersten Abend gemacht und jetzt die anderen Psalmen haben wir das nicht mehr so gemacht, aber ich mache es gerne nochmal, weil jemand hat gesagt, ich habe das nicht so ganz verstanden oder mir fällt es ein bisschen schwer, das so herauszusehen. Okay, so, es geht um die vier Fragen, die Gott in seinem Wort beantwortet. Also das ist erstens mal die Frage, wer ist Gott? Die zweite Frage, wer bin ich in Jesus Christus? Also meine Identität. Die dritte Frage ist, was hat Gott mir geschenkt? Was ist mein Erbe? Ressourcen, Segnungen, die mir gehören durch Jesus Christus. Die vierte Frage ist, was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit meiner Identität? Was mache ich mit meinem Erbe? Und da geht es dann um Bestimmung. Also diese vier Fragen sind immer quasi in der Bibel, werden immer beantwortet. So, also deswegen können wir jetzt mal hingehen und sagen, gut, ich möchte mal die Sachen hier erstmal anmarkern wo etwas ausgesagt wird über Gott. Zum Beispiel mein König und mein Gott. So. Und das habe ich hier bei mir in Rot. Ja? Das ist etwas, was über Gott gesagt wird. Du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Das marke ich jetzt hier auch mal an. Hier unten ist eigentlich schon wieder etwas, was Gott tut. Du, Herr, segnest den Gerechten, du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Ja, so, und da, das nehme ich jetzt mal als, was habe ich, ja. Das ist, mache ich jetzt mal grün, ja. Der Gerechte, da redet er von mir, ja. Ich bin gerecht in Jesus Christus, das haben wir ja gestern auch gerade so ein bisschen nochmal drüber gesprochen, ja. Das ist etwas, was mir gehört, ja. Ja, zum Beispiel, ich darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel, gewandt in Ehrfurcht vor dir. Da würde ich mal sagen, das hat jetzt was mit meiner Bestimmung zu tun, ja. Was tue ich jetzt damit, ja? Weil ich bin gerecht. Ich darf hineingehen ins Haus Gottes, ich darf in die Gegenwart Gottes kommen, ich darf in seinem heiligen Tempel anbeten. Leite mich in deine Gerechtigkeit, das wäre jetzt wieder was mein Erbe ist, ja, was gehört mir. Das mache ich jetzt mal wieder grün. Ebne deinen Weg vor mir. Das ist auch, würde ich jetzt sagen, das ist auch grün. Also ihr dürft es jetzt nicht so irgendwie so, dass ihr das jetzt genauso machen müsst wie ich oder so, sondern es ist einfach nur eine Hilfestellung, ja. Und manche haben ein ganz anderes System, wie sie Sachen anmarkern in der Bibel. Das ist auch okay. Also das ist nur ein Vorschlag von mir und ihr müsst nicht das genauso machen. Mir hilft das, dann zu sehen, dann weiß ich gleich, oh, hier, da sind Segnungen, da ist etwas, was über Gott ausgesagt wird und so weiter. Und ich muss auch nicht immer alles anmarkern, ja, manchmal, meistens streicht man die Dinge an, die einem gerade so wichtig geworden sind oder wo man sagt, wow, das hat jetzt mich angesprochen oder so, ja. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man diese ganzen, ja, wie man hier die Sachen in der Bibel unterstreichen kann oder anmalen kann. Genau. Also ich hoffe, dass das jetzt nochmal so ein bisschen verständlich geworden ist. Ihr merkt schon, ich habe jetzt einige der eher negativen Aussagen über Gott habe ich jetzt nicht rot gemacht, weil das ist ja eine Aussage, die über Gott gemacht wird. Aber ich komme gleich noch dazu und ich sage auch gleich, warum. Es ist ganz, ganz wichtig, ich habe es schon gesagt, wenn wir solche Stellen solche Stellen sehen, ist es erstmal ganz wichtig, dass man sich fragt, was ist denn das überhaupt für ein Text? Was für eine Art von Text ist das? Es gibt ja, die Bibel ist Gottes Wort, das ist richtig, das stimmt. Aber es ist ja nicht Gottes Wort, das einfach so vom Himmel gefallen ist, ja, und irgendwie so wie auf einer goldenen Tafel dann so runterkam und Gott selbst hat das da irgendwie geschrieben, sondern es ist ja es ist Gottes Wort, weil es inspiriert ist vom Heiligen Geist, aber es ist gleichzeitig auch ein literarisches Werk. Also es sind Menschen, die das geschrieben haben und in diesem literarischen Werk sozusagen gibt es auch verschiedene Textstile, also ganz klar haben wir ja gesagt, die Psalmen sind das sind Lieder, ja, das sind Gedichte, das ist Poesie. Und jetzt wisst ihr ja, dass natürlich erstens mal hier bei dem David sowieso, wir haben es ja im Psalm 3 und 4 gesehen, das hat er geschrieben in einer ganz schlimmen Situation in seinem Leben, wo sein eigener Sohn ihn verfolgt hat, ja, und ihm nach dem Leben getrachtet hat. Und auch hier kommt das wieder, ich weiß nicht, ob selbst auch noch dieser Psalm 5 auch noch in dieser Situation geschrieben wurde, es könnte gut sein, denn auch hier spricht er von den Feinden, die gegen ihn sind und die böse sind und die ihn nach dem Leben trachten, ja. Und jetzt ist da natürlich in so einem Lied, wenn man so eine Situation erlebt, dann verarbeitet man natürlich seine Gefühle und seine Stimmungen und das findet dann Anklang in dem Lied, das man schreibt. Oder selbst ist ja bei uns auch so, selbst unser Gebetsleben, wenn wir beten zu Gott, ja, dann, wenn es uns gut geht, dann sind wir happy und glücklich und danke Jesus, Halleluja, und wir beten so ganz anders, als wenn wir vielleicht eine ganz richtig schwere Notsituation haben und dann sagen, oh Herr, hilf mir, rette mich, begegne mir. Ja, also ist eine andere Art, wie wir dann beten und sprechen. Und das, wenn wir die Bibel wirklich verstehen wollen, dann müssen wir, es ist ganz essentiell wichtig, dann müssen wir diese Kriterien auch einbeziehen in die Art, wie wir den Text verstehen und auslegen. Ja? So, hier ist, das ist also kein Lehrtext, wo ich jetzt hingehe und sage, ich will jetzt was über Gott wissen und jetzt gehe ich zu Psalm 5, weil Psalm 5, da sagt ja der David ganz viele Dinge über Gott und da finde ich jetzt raus, wie Gott ist. Nein, Psalm 5 ist kein Lehrtext, der uns über Gott aufklärt, sondern Psalm 5 ist ein Lied und ein Gebet, was David Gott zu Gott sagt. Ja? Und das sind ganz krasse Aussagen, wo auch zum Beispiel hier weiter hinten sind das ja auch nicht Aussagen, die der David jetzt macht, weil er das glaubt, dass Gott so ist, sondern er bittet ja Gott drum. Also es ist eine Bitte an Gott. Er sagt, Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge. Verstoße sie. Ja? Also das ist ein Wunsch, den David äußert, in seiner ganzen Emotionalität, in seinem ganzen emotionalen Gefangensein von dieser ganzen Situation, spricht er diese Dinge aus. Ja? Und nur weil der David das so betet, heißt es ja noch lange nicht, dass Gott das dann auch tut. Ja? Also nur weil David sagt, lass sie fallen durch ihre Anschläge, heißt es ja nicht, dass Gott das dann auch macht. Oder weil er sagt, verstoße sie um ihre vielen Übertretung will, heißt es ja nicht, dass Gott das auch tun wird. Ja? So, man muss diese Texte wirklich von diesem Standpunkt her betrachten. Weil sonst kriegen wir ein Durcheinander in unserem Kopf und in unserem Herzen. Dann sehen wir einmal den guten Gott, ja, sehen wir der Gott, der liebt, der vergibt, der uns nicht verurteilt, der uns nicht verdammt. Wir sehen, wie dieser Gott in Jesus sich offenbart, ja. Und auf der anderen Seite sehen wir dann einen Gott, der plötzlich rachsüchtig ist, der die Frevler von sich stößt, der die Lügner umbringt und so weiter. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. So. Ein wichtiger Grundsatz, auch nochmal, da geht es auch darum, wie wir die Bibel dann letztendlich verstehen und auslegen, den finden wir im Psalm 119. Im Psalm 119, das ist das längste Kapitel in der Bibel. Er hat 176 Verse. Ist ein ziemlich langer Psalm. Und im Vers 160, da steht was ganz Interessantes. Da steht nämlich: Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Also nicht eine Einzelaussage gibt uns Auskunft über das, wie Gott ist, ist nicht ein einzelner Vers oder so, ja, sondern die Summe des Wortes. Das heißt, wenn wir alles, ja, was die Bibel sagt, zu einem bestimmten Thema oder zu einer bestimmten Sachlage, muss mit berücksichtigt werden, wenn wir wirklich die Wahrheit erkennen wollen. Ja? Also, das ist erstmal das eine, das uns hilft zu verstehen, warum stehen hier so furchtbare Sachen drin über Gott. Ja? Weil erstens, der Psalm 5 ist kein Lehrtext über den Charakter Gottes, sondern der Psalm 5 ist ein Gebet von David in einer ganz schlimmen Situation, wo er von Feinden umringt ist, wo vielleicht seine Emotionen mal überschwappen und so weiter. So, das ist ganz wichtig. Die zweite Sache ist die, durch Jesus hat sich grundlegend etwas geändert und wir müssen ja, das habe ich vorhin gerade gesagt, durch Christus müssen wir letztendlich ins Alte Testament hineinschauen. Denn auch hier schon findet man letztendlich Jesus, wenn man Jesus kennt und wenn man jetzt quasi aus der Zeit nach dem Kreuz und nach der Auferstehung, weil das ist der Schlüssel zum Verständnis, was Christus, wo Christus Gott offenbart hat, nämlich den Gott, der vergibt, den Gott, der liebt, der Gott, der lieber selber stirbt, als seine Feinde zu töten. Ja, das ist diese gnädige, diese Liebe, dieser gute Gott, der sich in Jesus offenbart. Und jetzt müssen wir durch diesen Jesus, müssen wir jetzt die Stellen im Alten Testament sehen. Und jetzt kommt was ganz, ganz Interessantes und was ganz, ganz Wichtiges. Jemand hat vorhin das so ein bisschen schon hier in den Chat die Biggie hat das geschrieben, Johannes 5, Vers 22. Dem Sohn ist sogar das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet nicht. Er hat das Gericht ganz dem Sohn gegeben. Das ist ein sehr guter Beitrag, Biggie. Das schauen wir uns gerade mal an. Im Johannes 5, Johannes 5, Vers 22. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht er auch den Sohn lebendig, welche er will. So macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgekommen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden leben. Es gibt noch eine andere Stelle, also das ist hier ganz wichtig, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Es gibt noch eine andere Stelle, eine Parallelstelle, wo es heißt, wer an mich glaubt, der ist schon gerichtet. Und zwar hat es damit zu tun, dass jede Form von Gericht, jede Form von Strafe, von Vergeltung, von Konsequenz unserer Sünde, unserer Verdammnis und ja, die Konsequenz unseres negativen Verhaltens, unserer Fehler, die wir getan haben, diese Konsequenz ist schon von Jesus getragen worden, und zwar für alle Menschen. Das heißt, niemand mehr, Gott straft niemanden mehr. Ja? Kann er ja nicht, weil wenn die Strafe auf Jesus lag, und das finden wir in Jesaja 53, das schauen wir uns auch nochmal an, Jesaja 53, ihr merkt schon, heute springen wir ganz viel rum und lesen jetzt nicht nur den Psalm 5, sondern versuchen hier ein Querverbindungen zu machen, um zu verstehen, wie geht man mit so einem Text um. So, hier heißt es: Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seinen Wunden sind wir geheilt worden. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Also, jede Form von Konsequenz, von Strafe für falsches Verhalten, für das, was der David ja hier auch so krass sagt, ja, die Übeltäter, die, mit denen Gott nichts zu tun haben will, die eigentlich die Blutgierigen und Falschen, die verabscheuungswürdig sind, ja, da geht es ja um die Konsequenz dieses Verhaltens. Das ist durch Jesus, ist das erledigt worden und getragen worden, ja. Aber das ist natürlich richtig, so wie wir vorhin gerade gelesen haben, nur der das glaubt, kommt auch in den Genuss dieser Freiheit und dieser Vergebung und dieser Gnade. Und deshalb ist unser Auftrag, die Menschen zu rufen in die Nachfolge Jesu und die Menschen zu rufen, Gott zu glauben, Jesus zu glauben, dem zu glauben, der Jesus gesandt hat, damit die Menschen eben auch diesen Frieden bekommen können. Denn sonst, und das steht auch an einer anderen Stelle, ist es auch so, dass unser eigenes Herz uns anklagt. Da, wo nämlich Gott uns nicht mehr anklagt, weil er ja uns vergeben hat, weil er in Jesus eigentlich schon alles hinweggenommen haben, da ist es dann so, dass der Mensch trotzdem in den Qualen und in auch den Folgen seiner eigenen Schuld, weil er hat ja ein Gewissen und er weiß ja, was gut und böse ist, trotzdem dann unter dieser Verdammnis ist, unter diese vielleicht auch, was der David hier dann sagt, dieses Verstoßensein, ja, das nicht in der Gegenwart Gottes sein dürfen und so weiter. Der Mensch leidet darunter, weil sein eigenes Herz ihn anklagt. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir diesen Psalm hier lesen, dass wir das auch aus dieser Perspektive sehen, dass überall da, wo von Gericht und von Konsequenzen und von Dingen, die der David hier zum Teil einfach so als Statement über Gott macht und dann später auch als Bitte, ja, sprich sie schuldig, lass sie fallen und so weiter. All diese Dinge sind für uns in Jesus nicht mehr vorhanden. Denn Jesus hat uns befreit von diesem Urteil. Er hat uns befreit von dieser Bestrafung. Er hat die Strafe auf sich genommen, damit wir Frieden haben mit Gott. Und jetzt werden manche sagen, ja, das ist ja schön, da kann man einfach hingehen und die Rosinen rauspicken aus der Bibel und all die positiven Worte kann man dann nehmen und die anderen braucht man sich ja keine Sorgen mehr drum machen. Naja, ganz so falsch ist das noch nicht mal. Ja, denn Gott sagt, oder im Neuen Testament heißt es, dass in Jesus Christus alle Verheißungen Ja und Amen sind. Also alles, was uns verheißen ist, alles, was uns Gott verspricht, auch im Alten Testament, ist durch Jesus, hat Gott sein Amen dazu gesagt und sein Ja, und sie gelten. Und zwar nicht mehr so mit irgendwelchen Bedingungen und vielleicht wenn du da und wenn du brav warst, so, dann bekommst du das und so weiter. Nein, Jesus hat die Bedingungen erfüllt und er sagt Ja und er sagt Amen. Und deswegen dürfen wir die Segnungen Gottes nehmen und wissen, dass die schlimmen Konsequenzen, dass die auf Jesus lagen und dass die für uns nicht mehr gelten. Und das ist wirklich krass für manche vielleicht, weil sie denken, ja, aber das geht doch nicht, ich kann doch nicht einfach nur das Positive rausnehmen. Aber liebe Leute, das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Er hat dafür gesorgt, dass das Negative am Kreuz hängt, ja? Dass das Negative ein für alle Mal beseitigt wurde am Kreuz, damit für uns nur noch der Segen bleibt, damit für uns nur noch das Gute bleibt. Das ist, dafür ist Jesus gekommen. Und ich weiß, das ist ein bisschen radikal für manche, weil wir immer noch so diese Bilder im Kopf haben, wie Gott ist, dass Gott dann doch straft und doch, dass unser Handeln auch Konsequenzen hat und so weiter. Ja, das stimmt ja auch. Unser Handeln hat auch Konsequenzen. Wenn es auch nicht mehr die Strafe Gottes ist und wenn es auch nicht mehr jetzt so ist, dass Gott uns jetzt vernichtet und verdammt, trotzdem hat natürlich Sünde immer Konsequenzen, ja. Und trotzdem glaube ich auch, dass Gott manchmal traurig ist. Und vielleicht ist er manchmal sogar wütend. Aber nicht auf uns und auf die Menschen, die das tun, sondern auf diese Not, die dadurch entsteht, dass Menschen entscheiden, sich nicht mit Gott zu leben und nicht ein Leben in der Beziehung zu ihm und in der neuen Identität und in der neuen Natur, die Gott ihnen gegeben hat, sondern in diesem alten Denken noch leben, wo Verführung ist, wo dann auch all die ganzen negativen und bösen Dinge entstehen. Ja? Hass, Neid, bis hin zu Mord und Totschlag, ja? Und Missbrauch und all das Ganze. Und ich glaube, dass Gott sehr, sehr wütend ist darüber und dass Gott sehr, sehr bewegt ist davon. Ja? Aber es ist nicht mehr so, dass er jetzt Menschen dafür bestraft oder vernichtet, sondern was Gott macht ist, er ruft sie zu Jesus und sagt, komm und glaube an meinen Sohn, ja, hör auf meinen Sohn und lass dich retten aus diesem elendigen Leben. Lass dich retten aus dieser Gottesferne. Lass dich retten aus dieser Verstrickung in Sünde und in all die negativen Dinge, die dich und deine Mitmenschen letztendlich zerstören. Lass dich heraus, komm heraus, ja. Ich verdamme dich nicht mehr, ich verurteile dich nicht mehr. Komm heraus und komm zu mir und finde Frieden und werde erneuert in deinem Innersten, sodass du ein neuer Mensch sein kannst und ein neues Leben leben kannst. Ja, Gott geht es nicht mehr um Strafe und Verdammnis, das hat Jesus gezeigt, sondern Gott geht es darum, den Menschen zu retten, herauszuholen aus dem Zustand, zu erneuern, zu heiligen und gerecht zu machen und ihm eine neue Identität zu geben. Ja, das ist so wichtig, dass wir das so auch lesen und studieren. Also einmal, dass wir sagen, dass wir gucken, was ist das für eine Passage hier? Das ist ein Gebet, ein Klagepsalm, wo David sein Leid klagt, wo er aus der Tiefe seines Herzens sehr emotional darüber spricht, was er erlebt und aus dieser Emotionalität heraus betet er dann auch und macht gewisse Aussagen. Und das ist erstmal das Erste, was ganz wichtig ist, um diesen Text richtig einordnen zu können und zu verstehen können. Und dann eben aus dieser Perspektive, durch die Brille von Jesus, diesen Psalm zu sehen, nämlich zu sagen, all die Dinge, die hier angedroht werden für die Sünder und für die Übertreter und für die Gottlosen und für die Feinde und wo der David dann manchmal auch ein bisschen übertreibt und über die Hutschnur hinausgeht, das ist in Jesus aufgehoben worden. Es ist in Jesus nicht mehr da. Durch Jesus gibt es keine Strafe mehr, gibt es keine Verdammnis mehr. So, wenn überhaupt, kann ich dann hier hingehen und sagen, wow, die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen, du hast alle Übeltäter. Kann ich sagen, oh wie gut, Jesus, danke, dass du das am Kreuz auf dich genommen hast. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut, der Herr. Danke, Jesus, dass du das für mich erlitten hast am Kreuz. So wird ein Schuh draus, ja. So lesen wir den Text aus der Blickrichtung der Erlösung, aus der Blickrichtung des neuen Bundes und bekommen die richtige Perspektive und bekommen nicht einen falschen Eindruck und ein falsches Bild von Gott, ja. In ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges, ihr Inneres ist voll Bosheit, ihre Rache ein offenes Grab, mit ihren Zungen heucheln sie. Übrigens, ich vermute mal oder ich glaube, dass diese Passage von Paulus zitiert wird, als er in Römer 1 die Gottlosigkeit der Menschen beschreibt. Da können wir mal kurz hingehen und da sehen wir dann, wie auch aus dem Alten Testament hier Verse zitiert werden, immer und immer wieder. Ja, also so ähnlich steht es hier, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben und so weiter. Das sind einige Sachen. Oder vielleicht ist es auch noch eine andere Stelle. Aber ich meine, es gibt eine Stelle im Neuen Testament, wo das auch direkt zitiert wird. Also das sind natürlich jetzt Aussagen, die der David macht über seine Feinde, ja. Und dann sagt er, sprich sie schuldig, oh Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge, verstoße sie mir, wie du übertreten will, denn sie haben sich gegen dich empört. Und jetzt kann ich auch wieder hier sagen, oh, danke Jesus, da, wo ich eigentlich schuldig geworden wäre und du mich hättest fallen lassen müssen, hast du es nicht getan, sondern Jesus ist schuldig gesprochen worden an meiner Stelle. Er war der Verstoßene. Um meiner Übertretung willen. Das ist ja interessant hier, ja, fast dann später in Jesaja, ja, also verstoße sie um ihrer vielen Übertretung willen und dann später im Jesaja sagt der Jesaja, so wie ich es gerade vorhin auch schon, wo wir es aufgeschlagen haben, sagt er nämlich genau das, verachtet war er, verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten nicht. Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Ja, genau, also hier wird es fast wörtlich zitiert, ja, dass das, was David im Psalm 5 seinen Feinden wünscht, ja, dass sie verstoßen wegen ihrer Übertretung willen, sagt Jesaja später, das hat er an unserer Stelle jetzt auf sich genommen, ja. Dieses Verstoßensein, diese Ablehnung aufgrund der Übertretung willen, das hat Jesus auf sich genommen, ja. Also, hier kann ich wirklich hingehen und sagen, diese Stellen, wo Gericht, wo Verdammnis, das kann ich alles sehen, diese Aussagen, die sehe ich alle durch die Perspektive des Kreuzes und ich sehe, dass das alles am Kreuz liegt und dass es alles am Kreuz ist. Jesus hat das für mich getragen, ja. Und am Ende bleiben dann, und deswegen habe ich das vorhin auch so bewusst gesagt, als ich mit den Farben das gemacht habe, ich streiche diese Verse nicht an, weil es nicht der wahre Charakter Gottes ist, weil wir durch Jesus etwas anderes sehen, weil wir durch Jesus eine neue Perspektive bekommen, ja, und was ich jetzt mache hier ist, dass ich natürlich aber diese Verse dann nehme und sage, hey, alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen, ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Super, das gilt jetzt wieder 100% für mich, ja. Oder du, Herr, segnest den Gerechten, du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. So lese ich hier diesen Psalm und nehme die Dinge, die sich in Jesus erfüllt haben, ja, weil ich gucke es aus der Perspektive von Jesus an und sage, Halleluja, ich schaue es durch Jesus an. durch Jesus, alle Verheißungen sind Ja und Amen. Und durch Jesus ist die Strafe und die Schuld und die Verdammnis hinweggetan worden. Und das, was hier beschrieben wird, an Strafe, an Zorn, an Vergeltung, das ist das, was Jesus für mich getragen hat. Und so bekommt jeder Vers hat eine Bedeutung. Jeder Vers ist trotzdem Gottes Wort. Und jeder Vers ist eine klare Aussage, aber ich sehe es durch Jesus Christus und so bekomme ich die richtige Perspektive. Ansonsten werde ich verrückt, ja. Dann weiß ich nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Dann weiß ich nicht, ja, ist jetzt Gott zornig, ist er jetzt nicht zornig, wenn ich das einfach so lese, wie es hier so eben geschrieben ist im Alten Testament. Und dann komme ich irgendwann dahin, so wie es auch dann zum Teil in der frühen Kirchengeschichte war, dass die Menschen, die eine Offenbarung hatten über Jesus, dann gesagt haben, Mensch, das kann ja gar nicht sein. Also der eine, da gab es einen, auch einen bedeutenden ja, Leiter in der Kirche, in der frühen Kirche, Markion hieß der, der hat gesagt, also es kann ja gar nicht sein, der Gott, den Jesus offenbart, ja, das muss ein anderer sein, als der im Alten Testament beschrieben wird. Und so hat er gesagt, das Alte Testament, das kann man vergessen, da lesen wir nicht mehr drin, das gilt für uns nicht mehr, das ist irgendwie ein anderer Gott und hat quasi das Alte Testament weggeschmissen. Sogar im Neuen Testament hat er noch ein paar Bücher weggeschmissen und hat dann nur noch bestimmte Bücher gelten lassen, weil er mit diesen anscheinenden Widersprüchen nicht richtig umgehen konnte. Und er war dann sehr, sehr konsequent, indem er das dann eben so gemacht hat. Aber das brauchen wir gar nicht, sondern wir können einfach diese Texte eben durch die Brille von Jesus uns anschauen und immer dort, wo eine Strafe oder eine Vergeltung oder eine Rache oder ein Zorn Gottes sozusagen ausgesprochen wird oder geschrieben steht, dort können wir immer hingehen und sagen, ach, wie gut, dass das auf Jesus liegt, wie gut, dass Jesus dafür bezahlt hat und wie gut, dass für mich nur noch unterm Strich der Segen übrig bleibt. Ja, das ist ja das Wunderbare an der Gnade und an dem, was Jesus getan hat für uns, dass er sagt, du bekommst das, was ich verdient habe, nicht das, was du verdient hast. Du bekommst nicht das, was du verdient hast, und du bekommst das, was du nicht verdient hast. Ja? Also das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Die Wiki schreibt noch hier, dabei lernt man so viel aus dem Alten Testament. Das ist absolut richtig. Und auch in diesem Psalm lernt man etwas, nämlich, dass der David durch das Gebet, durch das Schreien zu Gott, durch das Rufen zu Gott, auch wenn er manchmal ein bisschen übertreibt und wenn er manchmal so ein bisschen aus seiner Emotionalität heraus spricht, ja, dass er für sich immer wieder erlebt, in der Not, wie Gott ihm begegnet, wie er am Ende dann doch wieder zu der richtigen Schlussfolgerung kommt, was dann am Ende hier geschrieben wird. Alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten. Du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Ich liebe diesen Vers 13. Jemand hat gesagt, Vers 12 war sein Taufspruch oder so irgendwas. Oder sowas in der Art, ja. Ja, super. Aber ich mag auch den Vers 13 ganz besonders. Du, Herr, segnest den Gerechten. Wow, ich bin ein Gerechter. Ja, du auch übrigens. Du bist gerecht, wenn du Jesus aufgenommen hast, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann bist du gerecht gesprochen. Ja. Jesus ist jetzt deine Gerechtigkeit. Du segnest den Gerechten. Du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Wow, ich bin unter dem Segen Gottes und seine Gnade beschützt mich wie ein Schild um mich her. Ja, wunderbar, wunderbare Aussagen, die David hier macht, zu denen er kommt, weil er wirklich die Gegenwart Gottes sucht. Ja, und das können wir von diesem Psalm 5 lernen. Und da hast du recht, Biggie, man kann so viel lernen aus dem Alten Testament. Und es war jetzt von mir gar nicht ein Plädoyer dafür heute, dass man das Alte Testament vergessen kann, sondern es war eine Hilfestellung sollte es sein, das Alte Testament aus der richtigen Perspektive, mit der richtigen Brille sich anzuschauen und dann zu den richtigen Schlussfolgerungen zu kommen. Viele Geschichten, das lesen wir auch im Neuen Testament, da sagt der Paulus, viele Geschichten, die ganzen Geschichten, die im Alten Testament beschrieben sind, die sind für uns Bilder, Sinnbilder, die sind für uns geschehen, damit wir Dinge verstehen können. Es sind wie symbolische Dinge, die wir dann auch wieder, wo Wahrheiten drinstecken, die wir dann im Neuen Testament richtig in Jesus verstehen, weil sie sich in ihm erfüllt haben. Ja, zum Beispiel die Geschichte mit dem Durchzug durchs Schilfmeer, durchs Rote Meer, ja. Wo sagt dann der Petrus, ja, das ist ein Bild für die Taufe, ja, das ist ein Bild, ein Symbol, dass das Volk aus der Sklaverei herausgeführt wurde. Für uns, bei uns ist das aus der Sklaverei der Sünde, aus dem Leben der Sünde, wo man Gott nicht kannte. Das Volk Israel war zwar irgendwie Gottes Volk, aber sie kannten Gott nicht. Über Jahrhunderte waren sie in der Gefangenschaft. Und jetzt begegnet ihnen Gott und er führt sie aus der Sklaverei. Und dann gehen sie durch das Rote Meer, das ist die Taufe, ja, und dann ins verheißene Land. Ja. Also so können wir ganz, ganz viele aus dem Alten Testament herausnehmen, aus dem Alten Testament lernen. Aber wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, Jesus ist der Schlüssel auch für das Alte Testament. Und nur durch ihn können wir das richtig verstehen. So, David beginnt und sagt, Herr, ich komme zu dir, ich seufze, ich schreie zu dir, es geht mir nicht gut, ich werde verfolgt, ja, er klagt sein Leid, Gott, ja, ist dann mal so ein bisschen rachsüchtig zwischendurch und will, dass seine Feinde so mal richtig eine draufkriegen, ja, in der Mitte drin sagt er, ich darf jetzt zu dir kommen, ich darf in deinem Haus sein, ich darf in deinem heiligen Tempel sein, ich darf in deiner Gegenwart sein. Ja, Herr, leite mich in deine Gerechtigkeit. Auch wieder hier, David weiß, weiß um Gerechtigkeit. David weiß, ich bin gerecht gesprochen und deswegen darf ich in die Gegenwart Gottes kommen. Und er bittet um Leitung von Gott, um seiner Feinde willen, dass auch die Feinde letztendlich sehen, oh, der ist aber mit Gott unterwegs, ja, ebne deinen Weg vor mir, so, und dann kommt dann mal wieder so ein bisschen seine ganze Klage gegen seine Feinde und was Gott mit denen machen soll, aber am Ende kommt er wieder dann zu der Schlussfolgerung, zu der richtigen, alle werden sich freuen, und ich lese jetzt nochmal diese letzten beiden Verse zum Schluss, weil das ist so das, was wir wirklich mitnehmen können aus diesem Psalm. Nimm das jetzt so auch einfach ganz für dich persönlich. Alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ja? Du vertraust auf Gott, du wirst dich freuen. In Ewigkeit wirst du jubeln, weil Gott dich beschirmt. Er beschützt dich. Und du wirst fröhlich sein in ihm. Und seinen Namen lieben. Und der Herr segne dich, der Gerechte, die Gerechte. Und er umgibt dich mit Gnade wie mit einem Schild. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und das ist das, was Gottes Zusage ist für dich hier in diesem Psalm. Und damit sind wir wieder schon am Ende unserer Andacht. Ich hoffe wie immer, dass es dir gefallen hat, dass es dich gesegnet hat, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und wünsche dir, dass du genauso Gott erlebst, wie David es erlebt hat, dass wenn du zu ihm rufst, dass wenn du zu ihm gehst, dass wenn du betest, dass dass er dich erhört und dass du wieder neu Freude und Frieden in dein Herz bekommst, in jeder Situation, in der du bist.
Wow, ist das nicht spannend und ermutigend, was man so alles aus so einem alten Text herausholen kann? Ich liebe es, aus der Bibel diese Schätze zu heben, und ich hoffe, du bist dadurch ermutigt worden. Wenn du mehr von mir hören, sehen oder auch lesen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen, www.risingglory.org. Dort findest du weitere Aufnahmen, Videos und auch Artikel rund um den christlichen Glauben, die Bibel und unser Leben mit Gott. Danke, dass du zugehört hast, und alles Gute.